Der Tag an dem. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Hunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten.
Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Der Tag an dem, hier zusammen mit dem Chefreporter Olaf Hunder. Hallo Olaf.
Moin Matthias.
Du hast uns eine wundervolle Geschichte mitgebracht. Ich habe mich sehr auf diesen Tag gefreut, ohne zu wissen, dass er irgendwann mal kommen wird. Aber als ich in der Vorbereitung gesehen habe, worüber wir heute sprechen, dachte ich, das wird eine Folge, wo wir alle was zu lachen, zu leiden und zu lernen haben. Es geht um den 29. August 2002 und es geht um keinen anderen als die schillernde, skurrile und seltsame Figur Ronald Barnabas Schill, ein Ur-Hamburger. Und ich finde nicht, dass er der Stadt Hamburg viel Ruhm und Ehre gemacht hat, aber jetzt sag uns doch mal, was ist am 29. August 2002 passiert?
Ja, Ruhm und Ehre, das hat er uns nicht gebracht, das stimmt. Also am 29. August 2002, das war der Tag, an dem Ronald Schill im Bundestag auftrat. Dazu muss man wissen, zur Erinnerung, das ist alles ja 20 Jahre her, ziemlich genau, also noch ein bisschen dauert es, 20 Jahre. Damals gab es eine Flutkatastrophe im August 2002 in Deutschland, an Elbe und Donau. Schwere Überschwemmungen, die in Deutschland, Tschechien und Österreich 45 Todesopfer forderten und 15 Milliarden Euro Schäden verursachten. Und darum, nämlich um die Hilfe für die Flutopfer, darum sollte es an diesem 29. August 2002 im Bundestag bei der Sitzung gehen. Darum eigentlich sollte es gehen. Aber dann trat Innensenator Schill ans Mikrofon. Und die Abgeordneten müssen wohl gedacht haben, irgendwie witzig, bin ich hier im falschen Film oder was? Mit einer Brandrede gegen Asylbewerber und bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge, gegen angebliche Luxusgefängnisse mit Schwimmbad und gegen die desaströse Finanzpolitik der Bundesregierung sorgt Schill für Unmut. Genervte Abgeordnete aus allen Fraktionen verlangen zwischendurch, Mensch, sprechen Sie doch mal zum Thema. Aber Schill lässt sich da nicht beirren, stellt schließlich sogar noch den Beitritt Polens zur EU in Frage, weil dies seiner Meinung nach viel zu kostspielig sei. Und als dann nach 15 langen Minuten, so lange hätte er reden dürfen oder so lange durfte er reden, die Bundestagsvizepräsidentin Anke Fuchs ihn aufforderte, doch mal endlich jetzt zum Ende zu kommen und das Podium zu verlassen, da hat er sich geweigert. Schließlich, er könne als Bundesratsmitglied so lange reden, wie er wolle, behauptete er. Und als ihn dann Anke Fuchs einfach den Saft abdrehte, das Mikrofon ausstellte, da begann dann Schill zu pöbeln, räumte nur unter heftigem Protest das Pult und rief Anke Fuchs zu, der Bruch der Verfassung ist Ihnen ja nichts Neues.
Ja, also es ist ein langer Weg von Ronald Schill bis an das Pult, an das Rednerpult des Bundestags. Wie hat das denn eigentlich alles angefangen? Wer genau ist Ronald Barnabas Schill? Und wir sind jetzt keine Psychologen, Olaf, aber vielleicht können wir mal so ein bisschen sortieren. Wie kommt es, dass ein Mensch so eine schräge Persönlichkeitsstruktur hat? Denn was der sich alles geleistet hat und aber trotzdem gleichzeitig erstmal Richter geworden ist, das ist ja schon, ja, wie ich gesagt habe, skurril, aber auch irgendwie sehr erschreckend.
Ja, das stimmt. Irgendwie erinnert es ein bisschen, ich meine, Trump war ja später, aber so eine gewisse Parallelen kann man da, glaube ich, schon entdecken. Beides so Figuren, die mit verrückten Positionen irgendwie Leute begeistern können und irgendwie so eine bestimmte Klientel hinter sich scharen. Also Schill ist 58 geboren, ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Großvater war übrigens ein Kommunist, Kurt Schill, Widerstandskämpfer im Dritten Reich, wurde von den Nazis ermordet im KZ Neuengamme. Hingerichtet, aufgehängt auf Befehl von SS-Chef Heinrich Himmler ohne Verhandlung, weil er nämlich einen anderen Widerstandskämpfer, einen anderen kommunistischen Widerstandskämpfer bei sich in der Wohnung versteckt gehalten hat. Und das Ganze kam raus, als diesem anderen Widerstandskämpfer, den er versteckt hatte, der wurde gefasst und erschossen. Und bei ihm fand die Gestapo eine Lebensmittelkarte von Kurt Schill. Und dann fragten die natürlich sich, na, wie kommt denn der an eine Lebensmittelkarte? Und haben Herrn Schill festgenommen und ihn dann kurz darauf in Neuengamme ermordet. Das war der Großvater. Und übrigens auch dessen Frau, die Großmutter, wurde inhaftiert und wäre wahrscheinlich auch hingerichtet oder für sehr lange ins Gefängnis gesperrt worden. Nur zu dem Prozess kam es nicht, da kam das Kriegsende dazwischen. Der Sohn von Kurt Schill, dem Kommunisten, also der Vater von Ronald, der hat ein Leben lang an den traumatischen Kindheitserfahrungen gelitten, hat Zuflucht im Alkohol gesucht, war ein Quartalstrinker, der gewalttätig wurde, wenn er blau war. Und einmal sagte Schill in einem Interview, Ich wurde Zeuge, wie mein Vater meiner Mutter immer wieder Gewalt antat. Ich konnte nicht helfen. Es war schrecklich. So, und ich denke mal, hier kann man schon, auch ohne Psychologe zu sein, ahnen, woher der Wind weht, oder? Jedenfalls, Schill war am Anfang ein schlechter Schüler, hat dann irgendwann gemerkt, dass wenn man gute Leistungen bringt, bekommt man Anerkennung und das hat ihm gefallen. Dann hat er sich nur so ins Lernen gestürzt, hat den Numerus Clausus geschafft, hat ein Psychologiestudium begonnen. Später ist er dann gewechselt in die juristische Fakultät, wurde Richter und dann hat er sich einen Namen gemacht, einen sehr schlechten Namen mit skandalösen Urteilen. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Einerseits hat er im Februar 1997 einen Polizisten freigesprochen, dem vorgeworfen wurde, Schwarze auf der Wache misshandelt zu haben. Und andererseits verurteilte Schill eine psychisch kranke Röntgenassistentin zu 2,5 Jahren Haft, ohne Bewährung. 2,5 Jahre Haft, weil sie Autos zerkratzt hatte, eine psychisch kranke Frau. Übrigens hat damals die Mopo Schill zum Richter gnadenlos gemacht. Das war unsere Erfindung.
Sag mal, und gab es damals eigentlich irgendwie Protest gegen ihn in seinem Amt? Also auch ein Richter hat ja irgendwo das Gesetz zu beachten und hat seine Grenzen. Wurde dagegen mal vorgegangen?
Naja, auf der einen Seite sind natürlich Richter frei. Klar, die müssen sich an die Gesetze halten, das ist klar. Aber ansonsten, da ist ja doch ein großer Spielraum. Allerdings, es gab eine Sache, da hat er dann wirklich Ärger gekriegt. Im Mai 1999, während eines Prozesses, waren da 2 randalierende Zuhörer. Und die hat er dann festnehmen lassen im Gerichtssaal und in Ordnungshaft gesteckt für 3 Tage. Und die Beschwerden der Rechtsanwälte von denen, die hat er einfach nicht weitergeleitet, sodass die 3-tägige Haft schon abgesessen war, bevor das Oberlandesgericht überhaupt über die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung befinden konnte. Und das hat dann dazu geführt, dass er suspendiert wurde und ins Zivilrecht strafversetzt wurde. Der Vorwurf war jetzt Rechtsbeugung, ne? Er wurde dann ins Zivilrecht strafversetzt, musste jetzt sich mit Mietrechtssachen beschäftigen, was ihm überhaupt nicht gefiel. Und in dem Moment traf er die Entscheidung, sich an der in Hamburg regierenden SPD, die er für alles verantwortlich hielt, zu rächen und hat dann beschlossen, wenn ihr mir meinen Traumjob nehmt, also den Richter in Strafsachen, dann nehme ich euch euren Traumjob. Und sein Plan war, ich gründe eine Partei, werde das Bundesland Hamburg innerhalb von 15 Monaten erobern, dann seid ihr draußen und ich bin drin. Klingt total irre. Genauso hat er es gemacht.
Ja, ich liebe folgendes Zitat, wo er gefragt wurde, Sie haben doch mal gesagt, dass Sie in 100 Tagen die Kriminalität halbieren wollen und das hat doch nicht geklappt, worauf er nur antwortete, ich habe ja nicht gesagt, welche 100 Tage. Ich finde, das passt seine Persönlichkeit ganz gut zusammen, weil der war ja nicht dumm, ne? Also ich meine, erstmal Richter zu werden und so, also der muss ja schon einen zumindest gescheiten Kopf gehabt haben.
Also das auf jeden Fall, aber das bedeutet ja noch gar nichts, ne? Nur halt einen gewissen Intelligenzquotienten zu haben. Da gibt es auch andere, die dann verrückte Sachen gemacht haben.
Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Einmal ganz kurz. Dann hat ja Hamburg damals mit der Stadtpartei schon mal so eine Situation gehabt, wo eine ganz kleine Partei doch im Parteienspektrum und auch in der Öffentlichkeit eine große Aufmerksamkeit erregt hat. Und so ähnlich ist das ja mit seiner Partei rechtsstaatlicher Offensive auch gewesen. Wie kam es denn dazu, dass er überhaupt dann so populär wurde und überhaupt über die 5%-Hürde gekommen ist?
Ja, und noch weit über die 5%-Hürde. Man muss wissen, dass in den 90er Jahren das Thema innere Sicherheit das alles beherrschende Thema in Hamburg war. Damals gab es relativ viele Einbrüche, Straßenräubereien, Drogenhandel. Es gab spektakuläre Fälle wie den Mord an dem 73-jährigen Lebensmittelhändler Willi Dabelstein im Juni 1998, der von 2 Jugendlichen erstochen wurde in seinem Laden. Und das war das eine. Und dazu, was noch wichtiger ist als diese ganzen Taten, die mediale Aufarbeitung dieser Kriminalität war halt extrem. Also den Leuten kam es vor, dass alles noch viel, viel gefährlicher ist, als es wirklich war. Und selbst Leute in irgendwelchen entlegenen Stadtteilen, wo überhaupt kaum Kriminalität war, fühlten sich mit einem Mal völlig unsicher und haben noch ein zweites Mal den Schlüssel im Schloss umgedreht. Das war total Quatsch. So gefährlich und so kriminell war Hamburg gar nicht, wie es den meisten vorkam. Aber trotzdem, in dieser Situation war dann so ein Law-and-Order-Typ wie Schill, der kam da wie gerufen. Einer, der vorgab, er werde mal richtig aufräumen in Hamburg mit der Kriminalität und überhaupt. Hat da tatsächlich aus dem Stand 19,4% errungen. Die SPD ist dann zwar stärkste Fraktion in der Bürgerschaft geblieben, aber CDU, Schill und FDP zusammen hatten genug Sitze, um eine neue Regierung zu bilden. Ole von Beuys, CDU, wurde Bürgermeister und Schill, Vizebürgermeister und Innensenator und hat sich diebisch gefreut. Ich habe Olaf Scholz die größte Niederlage seines Lebens zugefügt. Ich liebe es, Menschen in Extremsituationen zu bringen. Am liebsten Frauen im Bett, aber zur Not auch mal Herrn Scholz. O-Ton Ronald Schill.
Ja, Wahnsinn, wie das manchmal in der Demokratie dann so passiert. Dazu muss man auch sagen, dass ja der Ole von Beust wirklich über viele, fast Jahrzehnte versucht hat, Bürgermeister zu werden. Und wir kommen nachher noch dazu, das ist ihm dann am Ende auch noch ordentlich um die Ohren geflogen, die ganze Geschichte. Aber wie ging es dann weiter? Wie war er denn dann so als Senator? Hat er da sich wenigstens angestrengt?
Ja, total. Aber nicht mit seiner Arbeit, sondern mit anderen Dingen, kommen wir gleich zu. Also, er galt als der faulste Innensenator, den Hamburg jemals hatte. Er kam immer so gegen 11 erst in die Behörde und weil er nun mal der Letzte war, der kam, konnte er natürlich auch als Erster gehen, klar. Und hat seinem Staatsrat Walter Wellinghausen die Arbeit überlassen. Er hat mal in einem Interview gesagt, ja, der hat mir den Rücken freigehalten. Deswegen konnte ich es mir leisten, mein lasterhaftes Leben fortzusetzen. Ohne Wellinghausen hätte ich ja selbst arbeiten müssen. Hat er später sehr offen zugegeben.
Ja, spätestens zu diesem Moment wissen wir, warum du am Anfang gesagt hast, dass er dich an Trump erinnert.
Ja, genau. Und viel Zeit, seine meiste Zeit hat er wohl im Promi-Club Insel an der Alster verbracht. Und hat sich mit dem beschäftigt, was ihm das Wichtigste überhaupt war, das war Frauen vernaschen. Ich erinnere mich an einen Artikel der Bunten, der über Quickies auf Partys und über lautes, immer wiederkehrendes Gestöhne aus der Wohnung von Schill berichtete. Nachbarn, die davon zur Verzweiflung getrieben waren. Später hat er dann bekannt, mir sprangen die Frauen mit gespreizten Beinen entgegen. Für Frauen seien Männer mit Macht eben noch unwiderstehlicher als Männer mit Geld. Für den Narzissten und, Entschuldigung, zwanghaften Rammler Schill muss das wohl wie im siebten Himmel gewesen sein.
Ja, das war wahrscheinlich seine, für ihn zumindest subjektiv, seine Hochzeit. Aber dann ging's, wie Hilde Knef singen würde, von nun an ging's bergab. Was passierte dann?
Ich dachte, sie hat was mit roten Rosen gesungen, aber gut. Für mich soll's rote Rosen regnen. Ja, also Anfang 2002 machten Gerüchte die Runde, also die gab es schon länger, aber dann wurde zum ersten Mal ausgesprochen, dass Herr Schill möglicherweise irgendeine Substanz einwirft, die nicht so ganz legal sein könnte. Und dann platzte auch eine Bombe, als das NDR-Magazin Panorama einen Zeugen präsentierte, übrigens Mitglied der Schill-Partei, der eidesstattlich versicherte, er habe dreimal gesehen, wie Schill bei verschiedenen Anlässen ein schwarz-blaues Döschen aus der Tasche zog. Darin habe sich ein weißes Pulver befunden, das sich Schill auf das Zahnfleisch aufgetragen habe. Dann hat Schill gesagt, alles Quatsch. Und er hat dann auch gesagt, das beweise ich euch auch. Er hat einen Haartest gemacht. Die Untersuchung fand dann in München statt. Und das Ergebnis war, von Kokain keine Spur.
Okay.
Und dann wenig später die besagte peinliche Rede im Bundestag. Also bis dahin haben sich eigentlich Schill und Ole von Beuys ganz gut verstanden. Aber jetzt, nach dieser Rede, da war Ole von Beuys und nicht nur der war total bedient. Beuys hat getobt, war stinksauer darüber, dass der Innensenator seinen Auftritt im Parlament für Wahlkampf missbraucht hat. Wer im Bundestag oder im Bundesrat spricht, habe für das Land zu sprechen und nicht als Parteivorsitzender, sagte Ole von Beuys. Und für eine Rede dieses Inhalts habe Herr Schill nicht das Mandat des Senats gehabt. Ohrfeige nach Ohrfeige. Man muss halt wissen, deshalb insofern Wahlkampfrede. Kurz darauf, im September 2002, gab es eine Bundestagswahl. Und da wollte die Schill-Partei bundesweit antreten und hoffte darauf, so ein unglaubliches Wahlergebnis wie das bei der Bürgerschaftswahl im Jahr davor nochmal erzielen zu können. Nach dieser Rede im Bundestag war wahrscheinlich Schill auch total stolz erstmal, weil er hat es abends in die Tagesschau geschafft. Er hielt das wohl für einen kostenlosen Wahlwerbespot. Allerdings hat das Ganze dann doch nicht ganz so das gebracht, was er sich erhofft hat. Es ging ja so weit, dass, also am nächsten Tag brach ja ein Sturm der Empörung los nach dieser Rede. Der Münsteraner Ortsverband der Schill-Partei wollte den eigenen Vorsitzenden ausschließen, also Schill-Partei ohne Schill war die Idee, weil der die Partei gnadenlos blamiert habe und die politischen Kommentatoren sprachen von jämmerlich, dümmlich, perfide, peinlich. So wurde die Schill-Rede gesehen und am Ende hat dann die Partei bei der Bundestagswahl 0,25% abgeräumt. Das war dann wohl nix.
Ja, das war dann wohl der Anfang vom Ende und dann ging es auch richtig rapide nach unten und es wurde dann auch nochmal richtig schön, wenn ich das, also sagen wir mal zumindest, wenn man mit Popcorn gerne vor der Tagesschau sitzt. Was passierte genau ein Jahr später?
Ja, Sommer 2003. Ole von Beuys kam aus dem Urlaub. Während des Urlaubs gab es viele Berichte, auch in der Mopo, über unerlaubte Nebeneinkünfte von Walter Wellinghausen, dem Staatsrat von der Senator Schill. Und kaum war Ole von Beuys aus dem Urlaub zurück, wollte er dieser Geschichte ein Ende setzen und hat dann den Senator, den Schill, zu sich gerufen in sein Büro und hat gesagt, du, Ronald, den Wellinghausen, den muss ich entlassen. Schill war außer sich. Wahrscheinlich vor allem, weil ihm klar war, ohne Wellinghausen würde er in die Verlegenheit kommen, seine Behörde ja selbst zu leiten, selbst zu arbeiten. Also unvorstellbare Sache. Also Schill ist aus der Haut gefahren, hat den Bürgermeister bedroht, ja erpresst. Wenn du Wellinghausen entlässt, dann bist du geliefert, dann bist du dein Amt los, hat Schill gebrüllt. Dann werde er der Öffentlichkeit mitteilen, und zwar heute Abend Primetime, dass der Bürgermeister für seine persönlichen sexuellen Neigungen das Amt missbraucht habe. Denn von Beuys habe Roger Kusch nur deshalb zum Justizsenator gemacht, weil er mit dem ein Liebesverhältnis hat. Das hat Schill behauptet und er meinte auch, er hätte Beweise. Naja, aber Ole von Beuys, der Erpresste, hat dann nicht ganz so reagiert, wie der Erpresser es erwartet hat. Ole von Beuys hat dann Schill aus seinem Büro gejagt, anschließend auch aus dem Amt. Und für Schill war es die schwärzeste Stunde seines Lebens. Erst gab es eine Pressekonferenz von Ole von Beuys, der das der Öffentlichkeit mitteilte. Schill und Wellinghausen sind draußen und Schill hat mich erpresst. Und dann gab Schill seine Pressekonferenz und er sah unterirdisch aus, völlig übermüdet, mit einer Herpesbeule an der Lippe, hart zerzaust. Der sah aus unterirdisch und hat dann sich um Kopf und Kragen geredet in dieser Pressekonferenz. Und danach war klar, nu ist völlig vorbei. Und nichts mehr von dem schillernden Triumphator, der 23 Monate davor gewesen war bei diesem bombastischen Wahlsieg, davon war nichts mehr da. Schill war am Ende. Schill kassierte sein Übergangsgeld für seinen Senatorenposten, 175.000 Euro immerhin, nicht schlecht. Ist dann in Rio de Janeiro untergetaucht, hat sich ein Häuschen in der Favela Pavão Pavocinho gekauft und lebt da heute noch von 1.400 Euro Richterpension.
Wahnsinn, ja. Also wir erinnern ihn dann noch, er war noch, glaube ich, in diversen Reality-Shows im Fernsehen. Ich glaube, in Big Brother ist er mal aufgetaucht und das war nicht die einzige. Also es ist eine tolle Geschichte, Olaf. Und gerade in der Dynamik, wie du sie uns jetzt erzählt hast, ist sie wirklich, sucht sie ihresgleichen. Vielen Dank. Sehr spannend. Es ging heute in dieser Folge um die Rede von Ronald Barnabas Schill am 29. August 2002 im Deutschen Bundestag, oder beziehungsweise war das der Anlass für diese Geschichte. Was sehen wir denn am Samstag im Heft?
Wir sehen eine ganze Reihe toller Fotos aus dem Leben von Ronald Schill. Es ist ja nicht nur sein politisches Leben abgebildet. Wir sehen ihn nach dem Wahlsieg 2001, wie er noch freudestrahlend Ole von Beuys in den Armen liegt. Wir sehen Schill natürlich auch dieses berühmte Foto, das unvergesslich ist, mit der Herpesbeule an den Lippen. Wir sehen Ronald Schill natürlich immer wieder mit Frauen, rechts und links eine. Das können ja gar nicht genug sein. Tolle Bilder.
Wir freuen uns auf Samstag und hört uns in der nächsten Woche.
Gerne. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de.